Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bis 2030 soll sich Europa gegen einen möglichen Angriff aus Russland verteidigen können. Das fordert die EU-Kommission. Sie will deshalb viel Geld für das Militär mobilisieren. Doch nicht alle in der EU sind davon überzeugt. Das wurde heute beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel deutlich. Die einen dringen auf mehr Verteidigung, die anderen sind gegen Aufrüstung. Für Kanzler Scholz ist das EU-Treffen ein Abschied.
Es ist sein wohl letzter EU-Gipfel. Und wie so oft auf dem Parkett in Brüssel gibt sich Scholz hanseatisch und kurz angebunden.
Wir machen unsere Arbeit bis zuletzt. So soll es auch so sein, weiter sein. Und deshalb gehört es dazu, dass wir jetzt genau das voranbringen, worüber ich eben gesprochen habe.
Also mehr Hilfen für die Ukraine. Deutschland gibt noch einmal zusätzliche 3 Milliarden Euro und ist damit der größte Unterstützer, betont Scholz stolz. Für die Pläne der Kommission, die EU bis 2030 so aufzurüsten, dass sie sich unabhängig von den USA verteidigen kann, gibt es vor allem von den Osteuropäern viel Zustimmung. Wie vor 87 Jahren, vor dem Zweiten Weltkrieg, stehen wir vor strategischen Entscheidungen. Den Aggressor und die Gewalt weiter eskalieren zu lassen oder ihn zu stoppen, und eine glaubhafte Verteidigungswand zwischen Europa und Russland zu errichten. Aber nicht alle sehen das so, vor allem die Südländer. Ich mag den Begriff Aufrüstung nicht. Die EU ist ein politisches, diplomatisches Projekt mit Softpower. Auch die Initiative der EU-Außenbeauftragten Kallas findet nicht ausreichend Unterstützer. Statt in diesem Jahr weitere 40 Milliarden für die Ukraine zu mobilisieren, geht es jetzt nur noch um ein Munitionspaket in Höhe von 5 Milliarden. Und selbst das wackelt noch. Länder wie Frankreich, Griechenland oder Italien dringen darauf, nicht nur über billige Kredite zu sprechen, sondern über die Aufnahme gemeinsamer Schulden, wie während Corona. Wo soll das Geld herkommen? Darüber wird hitzig diskutiert. Je weiter der Krieg entfernt ist, wie zum Beispiel in Südeuropa, desto geringer das Gefühl der Bedrohung und die Solidarität mit der Ukraine. Von den osteuropäischen Staaten heißt es nun, wir waren während Corona mit euch solidarisch, jetzt müsst ihr es auch mit uns und der Ukraine sein.
Mehr als 10 Jahre lang gab es wegen des Bürgerkrieges kaum diplomatische Kontakte zwischen Deutschland und Syrien. Jetzt hat Außenministerin Baerbock die deutsche Botschaft in Damaskus wiedereröffnet. Zunächst sollen nur 4 deutsche Diplomaten dort sein und bei Stabilisierung und Wiederaufbau des schwer zerstörten Landes mitwirken. Es war bereits der 2. Syrien-Besuch von Baerbock seit dem Sturz von Machthaber Assad vor 3 Monaten.
Ein kleines Symbol der Normalisierung. Wieder in Betriebnahme der deutschen Botschaft in Damaskus heute. 13 Jahre lang stand sie leer, geschlossen zur Zeit des Bürgerkriegs. Dessen Folgen sind auch im Stadtviertel Jobbar zu sehen. Außenministerin Annalena Baerbock ist heute hier mit großer Delegation und viel Sicherheit. Vorerst eine ihrer letzten Reisen als Außenministerin. Auch mit dabei Armin Laschet. Er vertritt die Unionsfraktion im Bundestag auf der Reise.
Auch die Union wird diesen Weg fortsetzen. Wir wollen, dass die neue Regierung die Minderheiten achtet, die Christen, die Alawiten.
Syriens Machthaber Ahmed al-Sharaa braucht die Hilfe der Europäer. In Syrien gibt es zu wenig Strom und zu wenig Wasser. Doch neben Hilfsangeboten stellt Baerbock auch eigene Forderungen an die Übergangsregierung.
Ein Wiedererstarken islamistischer Strukturen werden wir als Europäer nicht unterstützen. Und ich unterstreiche, ein Gradmesser dafür ist gerade auch die Teilhabe von Frauen, weil sie 50% der Bevölkerung stellen.
Eine Reise zu schwieriger Zeit für das Nachkriegssyrien. Vor 10 Tagen Massaker an Alawiten in der Küstenregion. Die Bevölkerungsgruppe, der auch die langjährige Herrscherfamilie Assad angehört. Ein Zeichen, dass gesellschaftliche Wunden aus jahrzehntelangen Verbrechen nicht verheilt sind, meint die Syrien-Expertin Sarah Stachelhaus.
Die Syrerinnen brauchen ganz dringend einen Fahrplan für diese Aufarbeitung der Verbrechen, um Gerechtigkeit zu finden. Denn sonst drohen vielleicht noch weitere Ereignisse dieser Art.
Die Lage in Syrien bleibt also unsicher. Rund 3 Monate nach dem Sturz von Machthaber Assad ist Syrien aus dem Blickfeld der deutschen Öffentlichkeit fast schon wieder verschwunden. Dabei müsste gerade jetzt hier mit der richtigen Hilfe auch von außen für Sicherheit und Stabilität gesorgt werden. Nicht zuletzt mit Blick auf die Rückkehr von Millionen von vertriebenen Syrern im Ausland.
In der Türkei haben auch heute wieder zahlreiche Menschen gegen die Festnahme des populären Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu protestiert. Sie werfen der Regierung von Präsident Erdogan vor, einen politischen Konkurrenten ausschalten zu wollen. Für den Abend hat die Oppositionspartei von İmamoğlu zu weiteren Kundgebungen aufgerufen, trotz eines verhängten Demonstrationsverbotes.
Istanbul heute Abend. Wieder versammeln sich tausende Menschen vor dem Rathaus. Unter den Anwesenden ist auch İmamoğlu's Parteikollege Mansur Yavaş, Bürgermeister der türkischen Hauptstadt Ankara. Wir sind hier, um das Wahlrecht jedes Einzelnen zu schützen. Wir sind hier, um laut zu verkünden, dass es niemanden geben darf, der über dem Willen des Volkes steht. Nur 1 Kilometer entfernt tagsüber, das Polizeipräsidium abgesperrt und streng bewacht. Heute Vormittag soll İmamoğlu dort vernommen worden sein, erst 28 Stunden nach seiner Festnahme. Gestern Abend war auch noch seine Baufirma beschlagnahmt worden. Bis zu 4 Tage kann man ihn festhalten, dann müsste ein Richter entscheiden, Freilassung oder Untersuchungshaft. Würde ein Richter, der über Ekrem İmamoğlu entscheidet, den Mut haben, dem Staatsanwalt ins Gesicht zu sagen, nein, ich spiele euer Spiel nicht mit, dieser Mann hat keine Schuld, ich lasse ihn frei. Sehr unwahrscheinlich. Unterstützung für İmamoğlu gab es von der pro-kurdischen DEM-Partei, die selbst viel Erfahrung mit politischer Repression hat. Aktuell vermittelt sie einen möglichen Frieden zwischen dem Staat und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo wir über gesellschaftlichen Frieden verhandeln, sehen wir das aktuelle Vorgehen als eine Sabotage des Friedens und der Demokratie. Am Abend äußerte sich erstmals Erdogan selbst. Die Opposition könne die Vorwürfe gegen İmamoğlu nicht entkräften, da sie wahr seien, so der türkische Präsident. Während Studierende mehrerer türkischer Universitäten heute lautstark den Rücktritt von Erdogan und seiner Regierung forderten, wurden gegen hunderte Personen Ermittlungen wegen provokanter Äußerungen auch in den sozialen Medien eingeleitet. Immer wieder kam es zu Ausschreitungen mit der Polizei. Das Vorgehen gegen Ekrem İmamoğlu sei eindeutig politisch motiviert. Daran halten seine Partei und alle, die für ihn auf die Straße gehen, fest. Am Sonntag will ihn die CHP weiterhin zum Präsidentschaftskandidaten wählen. Beobachter rechnen allerdings mit einem möglichen Verbot durch die Behörden.
Sie steht künftig an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees, Kirsty Coventry. Die frühere Schwimmerin aus Simbabwe wurde heute auf der Generalversammlung des IOC zur Nachfolgerin des Deutschen Thomas Bach gewählt. Im ersten Durchgang, wenn auch mit hauchdünner Mehrheit. Eine historische Entscheidung. Zum ersten Mal wird das IOC von einer Frau geführt und zum ersten Mal von einer Afrikanerin.
Am späten Nachmittag wurde in Griechenland die Entscheidung verkündet.
Mrs. Kirsty Coventry.
Kirsty Coventry aus Simbabwe holt direkt im ersten Wahlgang die nötige absolute Mehrheit und wird zur neuen Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees gewählt. Damit ist sie die erste Frau an der Spitze des IOC und folgt auf den deutschen Thomas Bach, der nach 12 Jahren aufhört. Die Amtsübergabe findet im Juni statt. Ich werde diese Organisation mit so viel Stolz und mit unseren Werten führen und alle von euch stolz machen. Die 41-jährige Coventry war die jüngste der 7 Bewerberinnen und Bewerber um das Präsidentenamt. 2004 und 2008 gewann sie im Schwimmen olympisches Gold über 200 Meter Rücken und wurde so auch zur Vorzeigeathletin von Simbabwes damaligem Diktator Robert Mugabe. Unter Mugabes Nachfolger ist sie derzeit Sportministerin von Simbabwe, einem Land mit weiterhin problematischer Menschenrechtssituation. Auf die neue IOC-Präsidentin warten große Herausforderungen. Trotz des Krieges in der Ukraine etwa die Frage um die Zulassung russischer Athleten oder der Umgang mit US-Präsident Trump im Vorfeld der Spiele 2028 in Los Angeles.
Auch deswegen bleiben Zweifel an Kirsty Coventry. Es fehle ihr vor allem an Erfahrung, heißt es bei einigen IOC-Mitgliedern hier. Zudem ist sie in ihrer Heimat politisch umstritten. Kritik an ihrer Arbeit als Ministerin wurde in den vergangenen Jahren immer wieder laut. Doch Coventry gilt als Protégé des bisherigen IOC-Präsidenten Thomas Bach. Es gilt hier als sicher, dass sie den Stil, sämtliche Macht im Präsidentenamt zu vereinen, fortführen wird.
Anfang der Woche hat die Bundestagsfraktion von CDU und CSU Julia Klöckner als neue Parlamentspräsidentin nominiert. In der Fraktion selbst sind Frauen allerdings deutlich unterrepräsentiert. Ihr Anteil sank auf 23%. Einige Frauen in der Union wollen das jetzt nicht länger akzeptieren. Sie fordern die Hälfte der Posten und Ämter in der neuen Fraktion und der Regierung.
Sie wird vermutlich die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Einstimmig hat die Unionsfraktion die Ex-Bundeslandwirtschaftsministerin am Montag nominiert. Damit wird Klöckner in das zweithöchste Amt im Land befördert und Friedrich Merz hat einen prominenten Posten an eine Frau vergeben. Das aber reicht vielen Frauen in der Unionsfraktion nicht. In einem Beschluss fordern sie 50% der Posten in Fraktion und Regierung. Ein Anlass, die Besetzung in den Koalitionsverhandlungen. Der Frauenanteil in der CDU liegt hier bei unter 30%. Kritisiert wird auch, dass zudem nicht nach Kompetenzen entschieden wurde.
Viele Kompetenzen sind wahrscheinlich im Konrad-Adenauer-Haus, aber bei uns in der Fraktion auch nicht bekannt. So wurde ich zum Beispiel in eine Verhandlungsgruppe Familie gesteckt. Ich habe in meinem Leben noch keine Familienpolitik gemacht. Ich bin Baupolitikerin. Eigentlich wird nicht geguckt, was kann jemand, sondern Frau gleich Familie, wird die schon können, also verhandel das mal.
Schon dieses Foto kurz nach der Wahl sorgte für allgemeine Verwunderung, auch in Unionskreisen. 6 Männer, keine Frau. Der parlamentarische Geschäftsführer Frei versteht die Unzufriedenheit der Frauen. Die geforderte Parität sieht er aber nicht.
Ich denke, dieser Vorschlag ist zu kurz gesprungen. Es besteht auch die Gefahr, dass Strohfeuer entstehen. Was wir aber brauchen, ist eine nachhaltig höhere Beteiligung von Frauen. Und zwar sowohl in der Breite wie in der Spitze.
Und der wohl künftige Bundeskanzler Merz? Im vergangenen Jahr sprach er sich in einem Fernsehinterview gegen eine Vorgabe aus. Damit tue man den Frauen keinen Gefallen, so seine Begründung. Die Reaktionen in der Führungsriege der Union klingen eher nach Aussitzen als nach einem Wir haben verstanden. Die Forderung der Frauen ist zwar weit entfernt von einer Revolution, aber doch ein Versuch, das eigene Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen.
Ein Lachen wie dieses hier ist oft ein Ausdruck von Glück. Besonders glücklich machen zum Beispiel soziale Beziehungen. Das zumindest geht aus dem neuen Glücksbericht der Vereinten Nationen hervor. Zum 8. Mal in Folge führt Finnland die Rangliste der glücklichsten Länder an, gefolgt von Dänemark und Island. Deutschland belegt Platz 22. Doch was genau macht die Finnen so glücklich? Unsere Reporterin hat sich umgeschaut.
Yji ist besonders glücklich, denn in 2 Wochen bekommt sie ihr erstes Kind. Ein Geburtsgeschenk ist schon da. Der finnische Staat schickt jeder Familie die Erstausstattung nach Hause. Schneeanzug, Mütze, Bodies, teilweise sogar aus teurer Merino-Wolle. Ich kann es kaum glauben.
Wow.
Ich habe keine Ahnung, wie viel das wert ist. Aber selbst bei billigen Modeketten zahlt man ja schon mehr als 10 Euro nur für einen Body. Chancengleichheit ab Tag 1. Das hat Yji selbst erlebt, erzählt sie mir. Ihre Eltern sind eingewandert, arbeiten in Fabriken. Yji und ihre Geschwister hingegen haben studiert. Wir hatten die Freiheit, selbst zu wählen, was wir werden wollen. Meine Mutter ist sehr stolz, dass sie uns diese Ausbildungen ermöglichen konnten. Dabei war es vor allem unser Land. Finnland hat schon immer viel Wert auf Bildung für alle gelegt. Spaziergang geschafft. Am Ende wartet ihr Mann und möglicherweise das letzte Lunchdate nur zu zweit. Mein Sohn soll mindestens die gleichen Möglichkeiten haben, wie ich sie hatte. Ich bin froh, dass er in Finnland aufwächst. Ich spüre, wie viel Sicherheit ihr Staat und Gesellschaft geben. Vermutlich die wichtigste Zutat für das finnische Glück.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 21. März.
Auf der Vorderseite des Tiefs vor der galizischen Küste gelangt eine gehörige Portion Sahara-Staub zu uns. In der Nacht Richtung Norden und Osten ein paar Nebelfelder, sobald sie sich aufgelöst haben, dort am Tag viel Sonne. Sonst neben Sonne vor allem im Süden und Westen Schleierwolken, die sich ausbreiten, dabei ist Sahara-Staub im Spiel, teilweise kommt die Sonne gar nicht durch. In der Nacht plus 9 bis minus 5 Grad, am Tag 9 bis 13 Grad an den Küsten, 23 Grad im Münsterland. Am Samstag ist es im Nordosten sonnig bei ruppigem Ostwind, Richtung Südwesten neben Sonne teilweise dichte Wolken, später Schauer, möglicherweise mit Gewittern. Am Sonntag mehr Wolken als Sonne und Schauer sowie Gewitter, vor allem im Nordosten ist es weiter trocken. Am Montag leicht wechselhaftes Wetter.
Und in den Tagesthemen mit Jesse Wellmer um 21.35 Uhr in der Fußball-Halbzeitpause analysieren wir, wie sich die EU gegen die Bedrohung aus Russland wappnen will. Und wir berichten über das geplante Handyverbot an Schulen in Hessen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend.